Mats ab, Vollbart nachgefragt, ist noch ein neuer Interview-Podcast. Es kommen Leute zu Wort, die
Matze Theo, das bin ich,
interessant findet und die vorher noch nie die Gelegenheit hatten, ihre spannenden Geschichten zu erzählen. 10 Fragen?
Naja, also 5.
Oh, noch 5?
Ja, also 10 in Summe.
Egal. Im Anschluss an das Gespräch verabreden sich beide zu einer guten Tat.
Reingehört bitte.
Mats ab, Erika, die wird.
Die Uhr schlägt 13.10 Uhr. Es ist wieder soweit, eine neue Folge Mats ab, Vollbart nachgefragt an einem Freitagmittag. Heute mit einem ganz besonderen Gast, ein Wunschgast, denn er ist CEO seiner eigenen Cross-Media-Agentur. Er hat zusammen mit seiner Ehefrau eine eigene Maismanufaktur.
Eine Maismanufaktur.
Eine Maismanufaktur, ja natürlich,
Maismanufaktur. Ja, wir machen Mais, ist ja auf dem Land hier in Mecklenburg-Vorpommern. Ah. Ne? Ja.
Zusammen mit seiner Frau hat er eine eigene Eismanufaktur, wie toll ist das denn bitte? Und er ist und war, ach und wird das immer bleiben, Unternehmer des Jahres 2019 im Lande Mecklenburg-Vorpommern und hat auch dort in diesem wunderschönen Ländle eine Disco gegründet. Aber keine Disco, wie ihr es jetzt gerade denkt, weil wer würde das jetzt zu Zeiten von Corona machen, sondern eine Digital School of Knowledge zusammen mit dem Bildungsministerium. Und das ist so super, darüber müssen wir heute unbedingt reden. Und das absolut Beste ist, wir kennen uns seit 30 Jahren, sag ich mal, sind ja, zusammen zur Schule gegangen, haben zusammen Abitur gemacht und haben uns das letzte Mal vor 16 Jahren gesehen.
Also offline gesehen, richtig gesehen.
Offline gesehen, genau. So virtuell sehen wir uns fast so jeden Tag, aber in Person gesehen. Ich sage moin moin in den Norden, denn das Mats-Up-Team, das 12-köpfige Team hat gerade seine ganzen Telcos zerstört und ich sage moin Martin Horst.
Moin Matze, grüß dich.
Wie geht's, wie steht's?
Du, am Freitag immer gut, ne? Ist ja bald Wochenende. Insofern bei uns alles Roger. Wir haben viel zu tun, auch hier im Flächenland, also gerade auch in der heutigen Zeit. Also alles gut und nicht gut zugleich.
Gut und nicht gut zugleich, aber da kommen wir quasi schon ins Thema. Du hast quasi das, was nicht so gut ist, daraus die Chancen gesehen und dich quasi mit eingebracht. Darüber werden wir heute ganz viel erzählen. Vielen Dank, dass wir bei dir heute im Büro sein dürfen. Ich sag mal, ich komme auch aus Mecklenburg. Ich bin ja hier in der Heimat. Und ich würde sagen, auch du hast dich an die Regeln gehalten. 5 Fragen gibt's von mir, aber vorher 5 Fragen von dir. Und damit wir auch dabei bleiben, ich würde sagen, legen wir los. Martin Horst, gerade sitzen, das haben wir immer ganz oft in der Schule gehört. Ich würde sagen, Frage Nummer 1, die von dir kommt und ich muss ein bisschen schmunzeln, weil die Frage würde ich auch gerne mal beantworten, aber das habe ich schon, das kommt in einer nächsten Folge. Warst du schon mal auf Tour? So.
Genau, also es ist ja auch wirklich, ich meine Matze, dein Konzept, ne, in aller Ehren, aber für sich Fragen zu überlegen, die einem noch nie gestellt wurden, um dabei auch zu berücksichtigen, dass da keine Fragen auftauchen, die man auch nicht gestellt bekommen möchte, ist dann wirklich sehr herausfordernd.
Aber, das ist das Beste, weil alle Gäste sagen das von wegen, weißt du eigentlich, wie scheiße schwer das ist? Ja. Und ich muss diesen Part immer rausschneiden, weil ich sage, ja, aber deswegen ist es ja auch so cool.
Genau, also mit dem Tour-Thema, also es ist wirklich so, also ich habe ja mit 6 Jahren angefangen, Akkordeon zu spielen und bin quasi in meine musikalische Laufbahn eingestiegen im Akkordeonorchester der Stadt Neubrandenburg und dort hatten wir und es war auch mit 6 Jahren, also wie das Eltern so überlegen, ne, sich halt wirklich was Cooles für seinen Sohn halt zu überlegen, ja, ich schicke ihn mal zum Akkordeon, hat aber auch großen Spaß gemacht, man lernt da auch echt viel über Musik und so weiter. Und
über Swag, oder? Wo kriegt man Swag her? Beim Akkordeonunterricht in Mecklenburg-Vorpommern.
Und das ist so, die Mädels, also ich sag mal, wenn du was machen möchtest, um Partnerinnen oder Partner zu finden, dann musst du Akkordeon spielen.
Ich weiß, wir hatten alle keine Chance in der Klasse. Das ist
es ist so und genau, und da war ich dann im Akkordeonorchester und wir haben dann, und das war auch wirklich so ein kleines Highlight, wir sind durch Frankreich getourt und wurden vom französischen Fernsehen begleitet und ich habe aber leider noch keine Aufnahme mehr davon, aber wenn sie einer gesehen haben sollte, deiner Millionen Zuhörer, französisches Fernsehen aus dem Jahre, ich weiß es nicht mehr, 1995, Ach, 95 war es gar nicht. Doch, 95 könnte es gewesen sein, 94 vielleicht. Dann würde ich mich sehr freuen, wenn dir einer diese Aufnahme zuspielt.
Also na klar, natürlich wird unter meinen ganzen Followern jemand sein, der diese Aufnahmen hat. Französisches Fernsehen, okay. eine Sondersendung. Ich glaube, moderiert von, wie heißt sie denn noch? Desiree Nosbusch, richtig?
Also, weiß ich nicht. Lineares Fernsehen ist jetzt nicht so mein Thema, aber obwohl soll das eigentlich sein. Aber
ja. Okay. Es blieb aber tatsächlich bei der bei der französischen Tournee und in Deutschland, also der Markt war noch nicht bereit für euch, ja?
Der deutsche Markt war noch nicht bereit, nein, man hat natürlich so klassische Themen und Tour, wir haben natürlich auch mal später in Bands gespielt, weil mit 12 war es nachher auch nicht mehr so ganz cool, Akkordeon zu spielen, dann bin ich umgesattelt auf Schlagzeug und habe dann letztendlich mit meinen Buddies haben wir ein paar Konzerte gespielt und so, das kann man ja auch schon also als Mini-Tour, als Dorftour, als regionale Tour bezeichnen. Das war auch echt cool. Also wir hatten eigentlich eine gute Fanbase. Das war noch vor Facebook-Zeiten. Das war noch zu MySpace-Zeiten.
MySpace-Zeiten, wollte ich gerade sagen.
MySpace-Zeiten. Und das war eine schöne Zeit, ja.
Genau, und du bist dann vom Akkordeon zum Schlagzeug gegangen, richtig?
Genau. Also es war dann wirklich am Ende nachher auch ein Prestige-Ding. Nachher muss man schon sagen, wobei ich nach wie vor, also wir machen ja ab und zu mal noch ein paar Aufnahmen und da wird das Akkordeon ab und zu nochmal rausgeholt, weil es cool ist, um Samples einzuspielen. Aber ja, es ist lang her und ich kann es auch nicht mehr, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe es mal ab und zu mal probiert, aber... Wenn man jetzt Kinder hat, dann kommt man ja auf die wildesten Ideen. Aber ich
kann's nicht mehr. Das stimmt. Aber vielleicht kommt man, also viele kommen ja mit den eigenen Kindern wieder zurück zum ersten Musikinstrument. Das ist wahrscheinlich noch eine gute Idee.
Genau. Ja. Also Schlagzeug habe ich ja hier im Büro stehen. Also da spielt mein größer Sohn auch öfter mal drauf. Also mal gucken, wann das soweit ist, ja.
Das ist ein E-Drum, oder? Ich habe das irgendwie in einem Werbespot mal gesehen oder in einem Spot auf deinen Seiten.
Genau. Damit es nicht so laut ist, ja.
Ja, perfekt. Ich habe ja auch mal Schlagzeug gespielt. Und
wo denn?
Du beleidigst mich mit dieser Frage tatsächlich.
Nein, welchem Quatsch. Kontext? Das fragen wir mal so.
Und zwar, Spaß beiseite, einfach nur als Hobby und just for fun hier in Berlin. Das ist noch gar nicht so lange her. Ich habe relativ spät angefangen, das zu lernen. Ich glaube mit 4 oder 25, genau. Und cool. Ich meine, mit diesen langen Haaren, die ich damals hatte, da musste ich natürlich auch ein bisschen Schlagzeug spielen.
Wild.
Und habe das bis vor ein paar Jahren regelmäßig gemacht. Und mein Schlagzeuglehrer, der wunderbare Timur, der Joel von Casper, der wird auch bald Gast sein. Ich glaube, dann kannst du noch mal reinhören, weil da gibt es auch ein paar Insights und so. Ich sag mal, wir Joel unter uns, wir müssen ja tatsächlich also zusammenhalten. Ja, also
bitte. Ja, Louis, ganz klar. Ne?
Also bitte. Ich muss gerade schmunzeln, auf deinem Cabby ist wirklich eine Klopapierrolle perfekt. Das müssen wir nachher noch mal zeigen. Genau.
Ja, Wohlstand tragen wir heute auf dem Kopf. Das ist so. Ja.
Absolut, absolut. Das ist das neue Chanel- und Gucci-Zeichen.
Genau.
Apropos Klopapier auf deinem Cappy, hast du eigentlich schon mal einen Titel gewonnen? Möchtest du selbst von dir wissen? Hast du schon mal einen Titel gewonnen?
Oh, das ist aber eine interessante Frage, die wurde mir ja noch nie
unglaublich
gestellt. Unglaublich. Ja, also tatsächlich, das ist sozusagen so eine zweite lustige Anekdote, finde ich zumindest, dass ich bin deutscher Vizemeister, Junioren-Vizemeister im Modellbau geworden. Auch in meiner Jugend, irgendwie 12, mit 12, 13 oder so. Also es ist wirklich so, ich war in so einem Modellbauclub bei uns im Ort und da baut man, die waren halt spezialisiert auf Schiffsmodellbau. Da geht es halt darum, dass man halt Boote baut, die am Ende auch auf dem Wasser fahren. Und da gibt's halt so eine Meisterschaften, unter anderem deutsche Meisterschaften, Weltmeisterschaften und so. Und da geht's darum, wie gut und detailliert, detailgetreu sein Boot aussieht und wie gut du diesen Parcours meisterst. So, und das habe ich echt ein paar Jahre gemacht und das war, also ich übrig geblieben davon, also war total, also es war wiederum, glaube ich, für mich total cool, für außen betrachtet, ja, weiß ich nicht, kann ich nicht einschätzen, aber mir hat es total Spaß gemacht. Und übrig geblieben ist immer noch, ich bin ja immer noch, habe ja nur so ein Faible so für Lego oder Lego-Technik, es klingt auch irgendwie total weird, aber das bringt mich immer echt auch krass runter. So. Also ich baue echt so Lego-Technik-Modelle mal so, weiß ich nicht, 2 Stück im Jahr. Yeah, ich verkleide das immer, dass es ja mein Sohn unbedingt möchte. Und bringt mir, also es ist so wie Malen nach Zahlen, muss man sich vorstellen. Man muss sich darüber keine Gedanken machen. Du hast am Ende irgendwie was geschaffen in einer, ich sag mal, relativ überschaubaren Zeit. Es ist allen so für die innere Ruhe. Das ist wie so Meditation für mich. So. Also das ist noch übrig geblieben aus Modellbau. Modellbau Club Penzlin, ja auch. Ne? Coole Zeit, ja.
Aber mit 12, 13, da war ich ja schon bei euch in der Klasse. Ich kann mich daran irgendwie gar nicht erinnern, wahrscheinlich.
Was also vielleicht war es auch früher. Also ich weiß nicht mehr ganz genau, aber ja, das war ja auch am Wochenende. Ich habe es ja nicht in der Schulzeit gemacht. Ich habe das ja
auch gut,
nicht
aber man weiß ja trotzdem viel. Also man hat ja trotzdem ja viel mitbekommen, erst recht, wenn sowas passiert ist. Tatsächlich. Aber ich finde, du hast ja die beiden besten Ausreden, sowas zu machen, weil du hast Kind 1 und Kind 2, K1, K2. Ja. Ja. Und ich sag mal, das Lego-Thema kommt aber wieder in Mode. Hab ich
auch gelesen.
Und zwar nicht nur für Kinder und für die damit spielen wollen, sondern ich habe auch in meiner beruflichen Karriere jetzt auch Coach und Trainer kennengelernt, die Lego-Spielzeug mitbringen und somit bei kreativen Workshops das Ideenzentrum ankurbeln, genau. Ja. Und du sollst halt mit einem vorgegebenen Lego-Kit irgendetwas basteln und somit werden dann so kreative Gedanken.
Ja. Weiß ich, habe ich auch schon mitgemacht.
Das ist mega erfolgreich, genau. Und ich glaube, das macht auch total Spaß.
Es gibt sogar eine Zertifizierung, um sich als Lego-Trainer, also ich weiß, es gibt dafür auch einen speziellen Namen, mir fällt da gerade nicht ein. Aber ja, ist eine coole Methode, auf jeden Fall, ja.
Das heißt also, du bist voll im Trend. Also selbst, also
ich habe sogar gelesen, ich weiß nicht, ob es das Manager-Magazin war oder so, dass es wirklich auf Management-Ebene angeraten wird, auch sich mal mit Lego auseinanderzusetzen, um einfach runterzukommen. So. Also irgendwo, es muss da was dran sein und es ist in mir.
So, es ist in dir, aber zum Runterkommen, aber ich habe auch ein paar Manager kennengelernt, da würde ich gerne mal sehen, dass sie erstmal hochkommen. Ja, von daher ist jetzt nicht so für alle Lego gedacht, aber hätte uns das damals einer gesagt, irgendwie als wir 5, 6, 7 Jahren alt waren, später, wenn du mal Manager bist, darfst du weiter mit Lego spielen. Ich glaube, wir wären die glücklichsten Kinder überhaupt gewesen. Denn genau, Lego, klar, logisch Lego, logisch. Perfekt. Du kommst, oder wir beide kommen aus Mecklenburg-Vorpommern, ich glaube, wir sind beide, also ich habe, glaube ich, 10 Jahre auf dem Land gewohnt, ich glaube, du schon immer mal. Unsere Eltern oder unsere Großeltern waren auch irgendwie ganz eng befreundet, das war irgendwie auch auf dem Land und genau, Land und Mecklenburg-Vorpommern, alle Klischees, die gerade in den Köpfen unserer Zuhörer sind, ja, sie stimmen alle tatsächlich, es ist so und da gibt's auch, also ich
naja, je nachdem welche, ne, Moment, also
um naja, Klischees,
also dann müssen wir
auch ganz gute,
gute. Ja, gute, das stimmt schon, also es ist schon, ich glaube, Mecklenburg-Vorpommern wird an sich immer per se, ich glaube, unterschätzt in der gesamten Wahrnehmung, ist klar, es steht für Tourismus, logisch, und es ist auch ein Flächenland. Und wir hatten natürlich auch politisch so ein paar Themen dort, aber ich sag mal, darüber wollen wir ja auch nicht diskutieren.
Da sind wir
ja
auch nicht die Einzigen.
Aber trotzdem hast du hier auch echt coole Möglichkeiten und einen coolen Nährboden für Ideen. Aber das
für Ideen ist und Kreativität. Und ich wollte auch sagen, also beziehungsweise ich höre eigentlich immer nur Gutes, wenn ich sage, ich komme aus Waren an der Müre zum Beispiel, sagen alle, oh, das ist total toll, das ist total cool. Ganz viele, die jetzt auch gerade hier so in, so weiß ich nicht, Berlin sind, die sagen, also jeder war mal da, weil es ist erstens total in der Nähe, zweitens ist es wunderbar, es ist die Hälfte von Mecklenburg-Vorpommern ist ein Luftkurort oder eine Luftkurlandschaft. Ja. Und von daher male ich natürlich auch die positiven Klischees. Ich wollte quasi aber eine Brücke bauen zu deiner nächsten Frage.
habe ich mir schon gedacht.
Das hast du dir schon gedacht, weil ich möchte sagen, nochmal, liebe Hörer, für die ersten Fragen ist ausschließlich der Gast verantwortlich. Und zwar, ich denke, wir wissen alle, wenn wir jetzt gerade einkaufen gehen, woher alles kommt, wie das ganze Gemüse aussieht, wie das ganze Obst aussieht und woher jetzt auch dieser Suppen, die Suppenente kommt quasi, weil wir sind eigentlich alle, würde ich sagen, und ich weiß gar nicht, ich war 2, 3 Mal bei euch, aber es ist schon, weiß nicht, 25, 30 Jahre her. Ihr habt ja auch ganz viele Tiere gehabt, aber jetzt würde ich mich mal umso mehr interessieren, warum möchtest du dir selbst die Frage stellen, hast du Angst vor Tieren?
Weil ich eigentlich keine Angst vor Tieren habe, grundsätzlich, also ich bin ja auf dem Bauernhof groß geworden und wir hatten ich hatte in meinem Leben schon echt viele Tiere, die wir auf dem Hof hatten, also angefangen von einem zugelaufenen Rehkitz, also so ein paar so Exoten, ne, zugelaufenen Rehkitz oder ein Falken oder so, den wir aufgepäppelt haben oder eine Eule, also das waren so Exoten, neben Pferden, Hängebauchschweinen, Rindern, Schafen, Kaninchen, Hühnern, Katzen, Hunden, bla bla bla. So, das heißt, wir haben da einen ganz guten Bezug und es war immer so irgendwie, jeder aus unserer Familie hatte immer ein Tier, das ihn sozusagen so ein bisschen gefoppt hat und bei mir war es auf jeden Fall, war es ein Hahn auf unserem Hof, dass jedes Mal, wenn ich auf unseren Hof gekommen bin und ich habe halt, bin ja halt, wie gesagt, da aufgewachsen auf dem Dorf und auf dem Land und meine Eltern haben den Hof ja heute noch und da war es immer ein Hahn und der, wenn ich auf den Hof gekommen bin, der sich immer, der mir richtig irgendwie, also der irgendwie keinen Bock auf mich hatte und der mich richtig gejagt hat. Also ich weiß nicht, ob unsere Zuhörer schon mal von Hähnen gejagt wurden, aber man hat da schon ein bisschen Schiss irgendwie, weil die mit ihrem Schnabel schon irgendwie picken. Und das war auf jeden Fall, also ich habe keine Hahnphobie, aber man sollte Obacht vor Hähnen haben. So, und mein Bruder sozusagen, mein Bruder hatte das Ganze, das war eine richtige Kacknummer eigentlich von der Gans, weil er hat eine Gans großgezogen, die hieß Peter, oder es war ein Ganter sozusagen, der hieß Peter, und der hat sich sozusagen dann am Ende gegen ihn gewendet und wollte dort der Boss des Hofes sein und fing dann an, ihn, wie das bei Tieren so ist, ihn zu dominieren irgendwie, also hat er angefangen, ihn zu hacken und so, und das ist krass, also ich meine, das ist so, also wie gesagt, keine Angst vor Tieren, aber man sollte schon Respekt vor manchen Tieren haben und auch den respektvollen Umgang mit Tieren irgendwie pflegen.
Ja. Ah, absolut, absolut. Ich glaube, vom Ganter, die alle auf dem Land groß geworden sind, sind wir alle schon verfolgt worden. Ich tatsächlich auch, da wo unsere Großeltern auch gewohnt haben. Und sag mal, dein Bruder hat sich ja gerecht. Er wollte sagen, wer der Boss ist und ist dadurch wahrscheinlich jetzt erfolgreicher Boxer geworden. Oder Kickboxer ist er ja tatsächlich, richtig?
Genau, er ist dann zum Kampfsport. Also er ist wahrscheinlich aufgrund des...
Er zum Kampfsport und du zum Akkordeon. Du hast es dem Hahn so richtig gezeigt.
Genau. Also ich habe ihm richtig eine richtige schöne Flo-Walzer gespielt. Er ist zum Kampfsport gegangen, ja. Naja, und jetzt, gut, jetzt können wir es mal mit Hähnen aufnehmen, ne? Kein Problem.
Absolut, also du verjagst sie mit melodischen, Walzer oder Dreivierteltakten und dein Bruder gibt es, genau. Nein, aber...
Aber wir hatten einen Hängebauchschwein, das hieß die Glinde.
Die sind aber süß.
Sie ist 16 Jahre alt geworden, was für ein Hängebauchschwein sehr alt ist. Das heißt, es ging ihr wohl sehr gut und die konnte sozusagen Sitz machen, Sitz und Platz auf... auf Zuruf sozusagen. Das war, also es waren, wir hatten ein Schaf, das hieß Schnippi. Schnippi hat mit mir mal Fange gespielt zum Beispiel. Also das war, wenn du sie gerufen hast, ich kam auf den Hof und ich habe Schnippi gerufen, hat sie erstmal zurückgeblöckt. Also das ist echt kein Quatsch. Und dann musste ich mit ihr Fange spielen. Das heißt, sie ist umhergehopst und ich musste sie dann jagen und dann musste ich weglaufen und dann ist sie hinter mir her. Also Tiere sind wirklich, sind schon was Cooles, wenn die ein bisschen Platz haben und man sie so ein bisschen lassen kann, ja.
Perfekt. Also ich möchte nochmal betonen, wann wurde jemals über so ein abgefahrenes Thema in einem Podcast berichtet? Also bitte. ja. Nicht Kühe schubsen, sondern Schafe aufheben, das kann man alles auch im Mecklenburg-Vorpommern machen, tatsächlich. Ja. Und,
es ist Dorf.
Ja, ich meine... Ich sag mal, ich muss immer so 2 bis 3 Mal im Jahr Berlin verlassen und ich suche tatsächlich so ein bisschen Zuflucht denn in der Mecklenburgischen Seenplatte. Also Natur, man geht immer da hin zurück, wo quasi die Heimat ist und also das so 3 Tage tut mir das immer gut, so meinen Akku vollkommen aufzuladen und dann ist man auch wieder bereit für die Großstadt. Genau, du bist
bei
aber.
Bei mir zum Beispiel ist es irgendwie genau andersrum. Also ich habe ja auch, meine Großeltern leben ja in Berlin auch schon ewig lange und wohnen in Mitte. Und deswegen war ich da auch in meiner Jugend auch immer echt viel auch gewesen und so. Und ich habe mich immer auf Berlin gefreut und das war immer total cool, aber ich habe mich auch echt wieder auf zu Hause gefreut. Also bei mir ist es genau umgedreht. Also um mal so ein bisschen Kreativität aufzusaugen, so Input aufzusaugen, bin ich total gerne in Berlin oder in anderen Städten. Aber ich bin dann echt froh, wenn ich wieder bei mir zu Hause auf der Terrasse irgendwie ins Feld gucken kann und mir geht da keiner auf den Keks. So. Aber es ist immer, jeder ist ja da unterschiedlich so. Jeder braucht da einen anderen Ausgleich.
Ja, das stimmt. Aber du bist wahrscheinlich beruflich auch oft unterwegs, beziehungsweise bist du ja sehr, sehr beschäftigt. Meine Frage noch zu den Tieren. Also habt ihr jetzt gerade noch Tiere? Also findest du Zeit, jetzt auch quasi das wieder, also oder das deinen Kindern wiederzugeben oder weiterzugeben, das, was du auch, oder so wie du aufgewachsen bist?
Na, das Coole ist ja, dass ja meine Eltern, wie gesagt, haben ja den Hof noch und da meine Kinder ja, der eine ist jetzt 6, der andere ist 1,5. Die natürlich auch regelmäßig Oma und Opa besuchen und die haben natürlich, also ich meine, die machen das mit ihren Enkeln dann quasi genauso, wie sie es mit uns gemacht haben, dann werden jetzt die Küken großgezogen und es sind nicht mehr so viele Tiere, weil die sind ja auch nur schon ein bisschen älter auch geworden und so, aber trotzdem kriegen meine Kinder quasi über meine Eltern und Großeltern auch natürlich da wieder den Bezug hin und das finde ich total cool. Also ich selber, ja, man selber ändert sich, die Zeit ist einfach, heute hat einen anderen Wert und dadurch beschäftigt man sich dann nicht mehr so intensiv sozusagen oder nimmt man sich dann nicht so intensiv zumindest die Sachen dafür. Aber meine Kinder, ja, also mein Großer sozusagen, der ist immer ganz fleißig dabei, sammelt Eier und musste er, ich glaube, wieder ein neues Nest bauen für eine Henne, die wieder Küken hat und so. Also die sind da auf jeden Fall heiß dabei oder halt mal ausmisten bei den Pferden, weil das ist so deren Kern. Also die meisten, also viele, wir haben immer noch viele Pferde, meine Eltern. Und
schön.
Ja, da ist... Ja, ich glaube, du, da waren wir sogar mit der Schulklasse mal, ne? Haben wir da nicht sogar mal so einen Wandertag hingemacht oder so und sind da eine Runde geritten oder so?
Ich weiß es nicht mehr. War das der Tag, wo wir so ein slawisches Dorf auch besucht haben? Waren wir da nicht bei euch?
Das kann sein. Ja, das ist da auch in der Nähe. Also auf jeden Fall zum Reiten habe ich es ja nie irgendwie, also ich bin immer runtergeflogen und habe ich gesagt, Alter, nee, auf
Pferde. Echt nicht?
Ist nicht so mein Ding. So,
ich habe sogar mal Sprungreiten gemacht.
Mensch, ey, Matthias, hör auf, was hast du denn nicht gemacht?
Naja, nicht so viel tatsächlich.
Modellbau
habe ich nicht gemacht. Das stimmt, das stimmt. Ja, okay. Genau. Ich war Modell, aber ich habe keinen Modellbau gemacht. Stimmt, ja. Nee, aber genau. Heißt das Sprung oder Springreiten? Ich weiß gar nicht, wie es genau heißt, aber das habe ich auf jeden Fall gemacht. Ich glaube, Springreiten, ja. Aber ganz ehrlich, ich habe letztens auch mal überlegt, ich würde gerne nochmal in Mecklenburg irgendwie so einen Pferdeurlaub machen. Vielleicht sollte ich einfach deine Eltern nochmal kontaktieren.
Ja, das wäre doch bestimmt.
Ich glaube, ich bin sogar ganz fancy mit deiner Mutter bei Facebook befreundet. So,
ey, guck an.
Jetzt bist du dran.
Guck an. Krass,
oder?
Hammer. Krass. Hammer.
Hammer, ja. Hammer, Hammer, Hammer. Aber sag mir doch mal, wie sieht denn so ein, obwohl die Frage ist eigentlich, du hast wahrscheinlich keinen typischen Alltag, weil du hast so viele Projekte, das kannst du wahrscheinlich nur noch strategisch so auch beobachten. Aber wie verrückt ist denn das jetzt auch gerade? Gerade jetzt auch in Corona-Zeit.
Also denn vielleicht nochmal kurz zum Verständnis, also da wir ja eine Agentur mit knapp 20 Mitarbeitern haben jetzt im Bereich Kommunikation und Markenaufbau.
Die Hälfte davon aus unserer Klasse übrigens, oder?
Ja, liebe nein, Grüße Hälfte, an alle. Aber also mittlerweile nur noch ein Drittel, aber das stimmt ja, die sind ja auch schon fast Gründungsmitglieder, wenn man so will. Da habe ich immer irgendwie, ja, also es war mir immer irgendwie wichtig zum Anfang, wie das immer so ist, wenn man anfängt, sich selbstständig zu machen vor 11 Jahren, dann fängst du erstmal als Freelancer an und ich komme aus dem Eventbereich und dann wurden halt, habe ich noch Online-Marketing im Fernstudium gemacht und dann ist es wurden die Projekte immer größer, aber die Kunden immer mehr und dann fängst du an zu überlegen, über Mitarbeiter nachzudenken, ja, und wen rufst du als erstes an, sind natürlich irgendwie deine Buddies und fragst, ja, was machst du eigentlich, bist du glücklich da bei dem, was du machst, und ich könnte dir was starten, ich kann dir nur einen Bruchteil von dem zahlen, was du eigentlich dort jetzt verdienst, aber hast du Bock drauf, ja, und
dann, aber es gibt frische Eier.
Genau. Und Eis jetzt seit neuestem.
Und Eis. Ein Eisgutschein, ja. Eine Stempelkarte. Genau. Gibt eine Stempelkarte.
So, also ich glaube schon, man kann den Alltag irgendwie, also versucht man da auch ein bisschen Ruhe reinzukriegen, auch wenn ich mich in so einer, in so einem Chaos eigentlich immer ganz wohl fühle, weil ich da so eigentlich meine Stärken ausspielen kann, nämlich mit agiler Arbeitsweise irgendwie. Das heißt, ein Alltag ist eigentlich immer, ich versuche mir immer den Vormittag freizuhalten oder die Frühe sozusagen, um mit meinen Kindern die zur Kita zu bringen und mit denen Frühstück zu essen und so. Und dann sind meistens die ersten Meetings oder Telcos oder Sonstiges. Das ist ja auch wieder ein Vorteil jetzt an der Zeit, dass jetzt viele auch anfangen, auf dem digitalen Weg mehr zu kommunizieren, was uns manchmal ein bisschen Fahrzeit spart, gerade in so einem Land wie Mecklenburg-Vorpommern,
wenn du
überall hingurken musst. Das ist jetzt, ja, und so ist dann, hast du halt einen Arbeitsalltag und der geht dann geprägt von irgendwelchen Projekten und Entscheidungen und Ideenfindungen und am Ende mündet er in irgendeinem Abend, je nachdem wie lange er ist, und versucht dann immer noch die Kinder mit ins Bett zu bringen und dann ein bisschen Freizeit.
Okay. Und die digitalen Chancen, das spielt ja wahrscheinlich auch gerade in die Karten tatsächlich. Darauf kommen wir dann nochmal zu sprechen, wenn ich auf meine Fragen umswitche. Aber erklär mir doch mal, warum. Ist auch übrigens ein Teil deiner Frage. Warum bist du eigentlich selbstständig geworden? Du hast gesagt, vor 11 Jahren hast du die Entscheidung getroffen. Was war so deine Motivation? Weil man hat ja, wenn man so eine Entscheidung trifft, ja, Big Picture im Kopf. Das ist ja nicht so, ja, ich fange mal an und schau mal, sondern man muss ja auf was arbeitet. Erst recht, wenn man das ganz alleine machen möchte.
Ja, und bei mir ist es immer genau anders. Das ist ja das, was viele auch immer, glaube ich, bei mir immer ein bisschen bemängeln. Was man vielleicht bemängeln könnte, ist ja, dass ich habe natürlich immer irgendwie eine Vision für mich selber, aber weil ich weiß, dass du, um auf ein Ziel hinzuarbeiten, dir nicht festlegen darfst, wie du da hinkommst, sondern einfach, dass du dir das offen hältst. Und das war immer schon so, dass ich immer gesagt habe, die Motivation war, glaube ich, also klar, meine Eltern selbstständig, ne, also dadurch wird man wahrscheinlich so ein bisschen vorgeprägt. Aber ich war ja quasi Azubi gewesen, also habe eine Ausbildung gemacht und dann habe ich auch das Jobangebot bekommen und da ich als Azubi schon relativ selbstständig gearbeitet habe und auch weiß, welche Projektvolumina ich da sozusagen durch mich da quasi umgesetzt wurden und mir dann das Jobangebot angeboten wurde, habe ich dann gedacht, naja, Freunde, also wenn das jetzt euer Ernst ist, dann mache ich es alleine, weil das mache ich an einem Wochenende, was ihr mir hier so für den Monat bietet. So, ne? Und das war vielleicht auch ein bisschen Trotz in dem Moment, vielleicht aber auch schon, war es denn in einem oder so, keine Ahnung. Und und dann einfach gesagt, so, ich probiere das jetzt einfach und gucken, was passiert. Versuche meine Fixkosten im Griff zu behalten und versuche meinen Lebensstandard. Also ich sag mal, also es war ja halt als Azubi, was hast du für einen Lebensstandard, ne? Also ähnlich wie ein Student so. Also das ist schon low cost und so. Und dann, einfach starten. Was kann dir passieren? So kannst du einfach nur lernen. So, und das habe ich dann gemacht und bin losgelegt. Habe gleich in meiner alten Firma quasi eine Lücke geschlossen, dass die mich gleich wieder als Freelancer gebucht hatten. Dadurch hatte ich gleich sofort... Weißt du, sofort ein paar Einnahmen und habe dann aber auch schnell gemerkt, so Event ist halt nur ein Bereich des Marketings, der mich irgendwie auch weniger interessiert, muss ich ganz ehrlich sagen, weil du da immer Faktoren hast, die ich selber nicht steuern kann. Also ich mag das immer gerne, wenn ich Sachen irgendwie habe, auf die ich Einfluss habe, und wenn du zum Beispiel dort Künstler buchst, die nicht kommen, oder eine Veranstaltung draußen machst, wenn es regnet, klar kannst du dir für alle Eventualitäten irgendwelche Backups schaffen, aber das ist immer so, am Ende steht und fällt der Erfolg manchmal an Dingen, die du nicht beeinflussen kannst, und da habe ich mir selber gesagt, das ist nicht so mein Kernthema. Ja, und dann habe ich noch Online-Marketing quasi in München nebenbei studiert, neben meiner Freelancer-Tätigkeit. Das hat auch nochmal so ein bisschen den Geist geöffnet, weil das sehr praxisorientiert war und dadurch auch Connections zu anderen Agenturen kam. Ja, und dann ist es einfach so quasi gewachsen, organisch. Und und so ist es jetzt in dem Status. Haben Kunden deutschlandweit. Und das war eine coole Geschichte, eine coole Basis. Aber der eigentliche Grund, also wenn man nochmal auf die Frage zurückgreift, warum, also ich glaube, das Warum könnte ich dir gar nicht beantworten. Es war so ein innerer Antrieb vielleicht. So, und halt, dass ich immer, und vielleicht hängt das auch damit zusammen, dass ich nicht mich von außen beeinflussen lassen wollte, wie ich etwas zu tun habe, sondern dass ich das selbstbestimmt entscheiden darf und dafür dann auch eben Verantwortung zeige, aber dass ich nicht nachher was machen muss, wo ich selber nicht dahinter stehe, was sozusagen auch die Frage, die du übersprungen hast mit den Anzügen sozusagen.
Die kommt ja gleich.
Ja, da würde ich aber gleich nochmal anschließen, weil das war, warum ich diese Frage, warum ich keine Anzüge trage. Das ist nämlich unter anderem auch vielleicht ein Beweggrund, weil ich mich nie wohl damit gefühlt habe sozusagen, und ich musste es in meiner Ausbildung auch tragen, und irgendwann sah ich mich bei so einem Handwerker irgendwie in seiner Werkstatt in einem Anzug, saß ich da und habe mich so unwohl gefühlt, weil ich dachte, ey, wie unauthentisch ist, also das ist doch, ne, das ist so klassisch irgendwie Verkäuferprinzip und so, und das, ich habe da keinen Bock drauf, und das war vielleicht auch ein Grund, wo ich sage, nee, ich möchte mir nicht von anderen vorschreiben lassen, was ich zu tragen habe, und wo ich mich selber fühle, und jetzt sitze ich, da kann ich halt hier dann mal im Jogginganzug im Büro sitzen, so geht halt auch.
Und so kennt man dich, und der Erfolg spricht da quasi für sich tatsächlich. Und aber ich glaube, ja, das würde tatsächlich nicht passen. Ich habe gerade mal so überlegt und bin jetzt mal gedanklich auf unsere Abi-Feier gegangen. Ich glaube, da hattest du auch keinen klassischen Anzug an, sondern ich glaube, da hattest du auch lange Haare, so ein Käppi und ein Hemd und ich glaube
eine Dickies, weiß ich noch, eine schwarze Dickies Chino.
Ja, ja, genau.
Eine Dickies Chino
Pants. Aber ich glaube, so sah wahrscheinlich 90% unserer Schule auch aus. Außer ich, liebe Freunde.
Genau. Hattest du einen Anzug, Matthias? Das stimmt. Du hattest, weißt du noch, was du für einen? Hattest du einen dunkelbraunen Anzug an?
Nee, braun mochte ich noch nie. Braun kann man auch, in Mecklenburg ist schon braun genug.
Ah ja,
sondern das war die, schwarzer Nadelstreifen tatsächlich.
Ach so, okay, der Klassiker.
Genau.
Okay.
Blond, Solarium gebräunt, glaube ich, so wie man halt aussah mit 18 oder 19 Jahren. Und
ja, du.
Ja, ich nicht. Ja, ich. Ich, genau. Mehr, glaube ich, hatte ich nicht, wollte ich sagen. Mehr fällt mir dazu nicht mehr ein.
Nee, auch keine Unterwäsche, keine Strümpfe, es war alles. Nur der Anzug. Es war nur der Anzug.
Du, Luftkurort, da muss man auch Luft dranlassen. Ja, ja. Also ich glaube, das hat schon so gereicht, genau. Übrigens soll ich dich ganz lieb von meiner Mutter grüßen, weil ich habe gestern mit dir telefoniert und meinte, du, ich treffe mich morgen mit Martin Horst virtuell. Meine ich sie, nein, liebe Grüße.
Ja, liebe Grüße zurück. Auch lang ist her, danke. Ja.
Lang ist her. Perfekt. Ich würde sagen, du hast deinen Teil der Fragen bestanden. Ich würde sagen, perfekt. Dann kommen wir mal zu meinen Fragen. Die sind ein bisschen länger, aber weil wir natürlich ganz viel von dir noch erfahren möchten. Und zwar, ich fange mal an. Dein Projekt oder euer Projekt, ich glaube, du bist Initiator dieser, also der Disco, der Digital School of Knowledge. Das Projekt heißt auch so und du arbeitest da unter anderem mit dem Bildungsministerium von Mecklenburg-Vorpommern zusammen. Wie breit ist dann deiner Meinung nach die Schere zwischen Theorie und Praxis tatsächlich und welche Chancen hast du darin gesehen und siehst es immer noch, dass es eine reelle Teilhabe gibt quasi für die Basis, für die Schulen? Ihr wollt aber auch über das Thema Schule hinaus, ne? Ihr wollt es wirklich komplett abdecken, dass da die Chancen für so ein Flächenland tatsächlich genutzt werden.
Genau, also initiiert war das tatsächlich in der Corona-Krise sozusagen, also weil es war, ich weiß gar nicht, welches Datum das war, der 14. oder 15., wo die Kitas und Schulen geschlossen wurden.
Und März meinst du, ne, glaube ich?
Mitte März. Ja. Da war eben die Diskussion, klar, logischerweise, oh Gott, was passiert hier, alle irgendwie in Panik, die Berichterstattung war auch dementsprechend so und ich selber, also es war immer so eine negative Berichterstattung, die Leute alle völlig am Verzweifeln. Und ich bin immer so ein Typ, ich versuche dann immer, wenn ein Problem auftritt, immer irgendwie in Lösung zu denken. Und das war mir dann irgendwann immer so, wo ich denke, na, wo haben wir jetzt gerade den größten Schmerzpunkt? Wir persönlich, also klar waren wir mit unserer Eismanufaktur auch unmittelbar betroffen, weil wir mussten ja auch zumachen und haben sozusagen den Umsatz von, ich sag mal, den wir sonst, wenn der auf 100% ist, war der dann irgendwie auf 5% zurück oder so. Und das ist natürlich auch existenziell. Aber nichtsdestotrotz musst du halt irgendwie überlegen, wie geht's dann weiter. Und bei uns ist es tatsächlich so, da wir ja beide selbstständig sind, sind unsere Kinder zu Hause. Und wir haben ja noch nicht mal Schulkinder, sondern auch quasi Vorschulkinder, die dann auch ein gewisses Maß an Aufmerksamkeit brauchen, wenn man sich dann auch in die Eltern hineinversetzt, die dann im Homeoffice arbeiten müssen, sich da erstmal umstellen und dann auch noch Lehrer sein, dann ist es eine riesen Herausforderung. Da habe ich mir überlegt, naja, warum ist denn, ne, also es deckt ja, so eine Krise deckt ja auch manchmal so ein paar Schwachstellen auf und dann habe ich mich gefragt, warum kann man denn da nicht was machen? Und da war halt, habe ich halt überlegt, naja, mein Netzwerk ist eigentlich auch ganz gut und ich kenne ja auch viele verschiedene Leute, habe ich mal einen Aufruf bei Facebook gestartet, wer Bock hat, so ein digitales Klassenzimmer quasi zu entwickeln, weil ich da nichts gefunden habe, was es da gibt und jede Schule hat das so ein bisschen für sich gemacht und auch jede Einrichtung und wenn, dann war es immer nur ein schulisches Thema und kein Thema für, ja, wie gehen Vorschulkinder damit um, Kita-Kinder und so weiter. Und das ging dann doch relativ, ja, ging dann doch ziemlich in die Runde. Ich dachte, ich kriege da irgendwie 10, 15 Mitstreiter, die da Bock drauf haben, das mitzuentwickeln, ehrenamtlicher. Und dann waren es dann am Ende nachher, ich weiß es gar nicht mehr, 200, 300 Leute, die sich, wow, bei mir gemeldet haben, die da unterstützen. Also es ist angefangen von einem Eurowings-Ingenieur, der gerade irgendwie nichts zu tun hatte. Weil
die, ja, ich wollte gerade sagen, die haben Zeit jetzt.
So, und also, nee, das war wirklich aus dem ganzen Land, also aus dem Bundes, nicht nur aus dem Bundesland, sondern aus dem Bund sozusagen auch. Und das war schon echt krass, wie viele da Bock drauf hatten. Und das hat einen dann am Ende mich auch ein bisschen erschlagen zum Anfang, weil ich ja dachte, naja, komm, lass uns das mal im kleinen Rahmen halten. Aber du willst auch keinem vom Kopf stoßen, der sich ehrenamtlich engagieren möchte, das voranzubringen. So, dann hat das natürlich auch diverse Kreise gezogen. Und unter anderem hat mich das dann auch gefreut, dass das Bildungsministerium aus unserem Land dann darauf aufmerksam geworden ist und dann auf uns zukam und wir uns dann da connected haben und gesagt haben, naja, bevor da jetzt jeder irgendwie was für sich entwickelt, lass uns doch da gemeinsam an einem Strang ziehen. Und ja, das hat uns natürlich total gefreut. Also es ist, wie gesagt, alles ehrenamtlich. Ne? Das ist jetzt nichts irgendwie was, wofür man da Kohle kriegt. Und ja. Naja, und dadurch macht es so ein Prozess natürlich auch zäh, gerade mit so vielen Beteiligten und man hat dann ganz viel vor und ja, dann tauschst du dich aus, guckst ein bisschen hinter die Kulissen und musst dann aufpassen, dass du dich da auch selber nicht verbrennst, personell gesehen und auch natürlich von den Themen her, ne? Das macht ja keinen Sinn für, sag mal, da arbeiten 20 Leute an einem Thema und zwei Wochen später kommt irgendwas, wo das dann heißt, ja, war schön, dass du es gemacht hast, aber brauchen wir nicht mehr, weil wir was anderes haben. Ja. Und das ist quasi die Herausforderung und das ist immer noch nach wie vor, wissen wir ja selber, der Schulbetrieb wird nach wie vor nur eingeschränkt stattfinden können, jetzt auch wahrscheinlich die nächste Zeit. Ja. Da sind wir jetzt quasi jetzt kurz davor, also es ist jetzt so, dass wir eine Plattform jetzt kurz vor der Fertigstellung steht, wo es erstmal um die Bereitstellung von außerschulischen Inhalten geht, die einfach erstmal, ich sag mal, so eine Art valide Netzsammlung, wo sich Lehrer, Schüler, Eltern irgendwie hinschauen können und gucken, okay, finde ich zu einem bestimmten Thema, finde ich da Angebote, so die einfach mal validiert sind, so, ne? Also die so unter dem Prädikat pädagogisch wertvoll. Mhm. So, naja, das ist so das Ziel und am Ende geht es dann auch weiter, um zu sagen, wir wollen halt auch die Schulen dabei unterstützen im Bereich der Digitalisierung, also heißt da Hürden abzubauen, weil es da leider so ist, dass da natürlich die größte Hürde oftmals einfach der Mensch ist und die da einfach in vielen Themen noch nicht so weit sind. Jeder, ne, also da, das ist egal, ob jung, ob alt, da gibt es immer noch sehr viele Barrieren. Und die wollen wir versuchen abzubauen, indem wir dort irgendwie aufklären, indem wir dort, ich sag mal, aufgrund von, ich sag mal, Medienpädagogen, Zusammenarbeit mit Medienpädagogen auch so, wie mache ich denn Unterricht überhaupt digital? Das hat ja auch was mit der Qualität zu tun. Ich kann ja nicht einfach irgendwie das, was ich vorne an der Tafel, jeder, der mal eine Online-Vorlesung von der Uni mitgemacht hat, der weiß, wie wichtig das ist, ich sag mal, da was speziell für den digitalen Weg zu entwickeln und nicht einfach eine PowerPoint da irgendwie mit 120 Zeilen darunter zu ballern. Das funktioniert halt nicht digital. Und das ist halt das, woran wir dann da arbeiten und was auch am Ende ein dickes Brett ist, muss ich ganz ehrlich sagen, ja.
Absolut. Und Frontalvortrag ist, glaube ich, Gift für so eine Online-Schulung und ich glaube, nichts ist so anstrengend wie einfach nur zuzuhören, wenn es nicht, ich sage jetzt mal, anwenderfreundlich auch aufbereitet ist. Und ich sag mal, du hast von der Hürde gesprochen, die größte Hürde gerade ist wahrscheinlich so der Ist-Zustand. Wie sieht's denn überhaupt aus? Wie sind die Schulen aufgestellt? Und das, was ich so mitgenommen habe, ich habe es natürlich auch verfolgt, dass ihr dann auch über die Grenzen schauen wollt, nicht nur Thema Schule, sondern auch alle Bereiche, wo Digitalisierung auch wichtig ist. Und ich denke, was uns Corona gerade, glaube ich, auch zeigt, ist, wenn wir wieder zur Normalität zurückgehen, dass wir Chancen natürlich mitnehmen können. Wir müssen ja nicht alles, was wir gerade erschaffen, wieder ablegen, wenn wieder die Normalität in Anführungsstrichen zurückkommt, sondern was können wir tatsächlich nutzen? Und ich denke, das ist sogar fast ein Blueprint, oder was ihr da tatsächlich auch erschaffen habt. Auch gerade mit diesen anderen Stakeholdern, die natürlich auch auf euch zugekommen sind, ist natürlich eine mega Chance, auch zu sagen, also Mecklenburg ist ganz vorne mit dabei.
Genau, also das, also eigentlich, wenn man mal wieder zurücknimmt, ich wollte eigentlich nur so ein Signal setzen, bitte nicht auf den Rücken legen und jetzt wie gelähmt da liegen, auch wenn die Situation natürlich für viele Beteiligten auch sehr, sehr schlimm ist, sondern einfach zu überlegen, was kann ich denn jetzt tun, damit es besser wird. So, und das ist, glaube ich, so das Signal, das kam an. Und jetzt ist es natürlich auch so, deswegen gucken natürlich auch alle immer auf das Projekt, muss ich ja sagen, da ist ja der Druck auch wieder hausgemacht. Was passiert da jetzt weiter? So, ist halt so. Das kann schon eine Blaupause durchaus sein. Und das ist auch das Ziel, was wir haben. Wie uns das natürlich im Ehrenamt gelingt, das ist natürlich, es steht auf dem anderen Blatt, weil das darf man immer nicht vergessen. Das sind halt Leute, die haben halt irgendwie Jobs, die haben Familien, die haben, sind selbstständig. Ne? Also da kann ich auch nicht erwarten, dass die 24/7 an so einem Projekt arbeiten. Und da müssen wir gucken, wie wir das auf solide Beine stellen, dass es auch möglichst nachhaltig am Ende einen gewissen Nachhalleffekt auch hat und den Leuten auch was bringt. Aber ja, wie gesagt, da es ja eben so aussieht, dass ich das, dass diese, ich sag mal, gewisse neue Normalität, die dann einkehrt, schon auch wichtig ist, da im Bereich Digitalisierung, dass ich da halt Lösungen brauche, dann ist es auf jeden Fall nicht für die Katz gewesen. Das denke ich schon, ja.
Genau. Und ich denke auch, man muss das Rad nicht immer neu erfinden und man muss einfach zusammenarbeiten. Aber kannst du das kurz auf den Punkt bringen? Also, wo steht ihr gerade und wie kann man sich noch beteiligen? Was kann man noch tun?
Also
wir, was können noch andere vielleicht tun?
Ja. Genau. Also, schön wäre, sind wir immer für Inhalte dankbar, die außerschulisch sind. Also, ne, wenn irgendwie jemand Modellbauer ist und sagt so, ich mach mal online, ich zeig mal,
hey, du Fuchs.
Welches Modell man bauen kann. Nein, keine Ahnung. Es waren halt Köche, die gerade nichts zu tun haben, die gesagt haben, Mensch, wir wollen hier kochen mit Kindern oder so, ne? Oder Sport auf dem Balkon oder so. Also es gibt ja wirklich, jeder hat ja, ich glaube ja daran, dass jeder irgendwie ein Talent hat und wenn man darauf mal hört, was kann ich gut und was, wo gibt's so Bedarf oder so. Zum Beispiel, hier ist mit meiner Oma gesprochen, die denn, weil sie aus meiner Sicht ist ja so, bei Omas sind ja die besten Geschichtenvorleser oder Erzähler, auch aus der Kindheit, dass man so einen Kanal zum Beispiel hat, wo halt irgendwie Omas Geschichten vorlesen. So. Das, also weißt du, für die ganz Kleinen, dass die das einfach dazuhören und ich meine, sowas, es gibt ja wirklich viele Geschichtserzählformate, aber dass du das mal so eine Art der Inhalte, stelle ich mir halt vor, irgendwie, die, wo da jeder überlegen kann, was kann er irgendwie beitragen. Und es reicht ja, wenn er, also für uns hilft da, wenn er da irgendwie einen YouTube-Kanal hat oder da irgendwie was Cooles gefunden hat und uns da den Link und die, warum man das cool findet, schickt, dann können wir das sozusagen prüfen und dann mit aufnehmen. Und das ist das, wo wir aktuell noch Unterstützung brauchen. Und wenn jemand Bock hat auf medienpädagogische Redaktion und da gerade Luft hat, kann er sich auch gerne bei uns melden.
Und es müssen ja nicht Menschen sein, die Mecklenburg-Vorpommern sitzen, oder? Das können ja, ja, kann ja ganz viele mitmachen. Deswegen, ja, liebe Hörer, liebe Follower, wenn ihr da noch eine Idee habt, und ich überlege auch gerade nochmal, vielleicht fällt mir auch nochmal was ein. Also mir ist damals nicht so oft die Schnelle eingefallen, was ich irgendwie den anderen zumuten könnte, aber vielleicht
also ich glaube, es gibt so viele Themen, die man da mal näher bringen kann. Genauso, also wenn man
jetzt muss sie, glaube ich, alle erstmal auf den Tisch knallen und sagen, guck mal Leute, das ist es wert, tatsächlich einfach mal zu
zeigen. Genau. Also ihr könnt auch gerne noch warten. Also es wird jetzt demnächst, denke ich mal, die Plattform fertig sein, sodass man dann raufgucken kann, welche Themen dort noch besetzt werden müssen. Könnt ihr auch gerne so machen, um zu gucken. Aber ansonsten, ja, wendet euch da gerne. Es gibt eine Facebook-Gruppe da könnt ihr euch gerne anmelden und da können wir uns gerne austauschen.
Perfekt, das klingt super. Ich habe mal in einem Interview von dir gelesen und ich weiß gar nicht mehr genau, wo das war. Du möchtest die Strahlkraft von Mecklenburg-Vorpommern verstärken und ich glaube, du sprichst dann auch für deine Agentur oder auch für alle deine Unternehmungen. Was braucht denn ein Bundesland oder was muss ein Bundesland oder eine Heimat für dich mitbringen, dass du dich so sehr dafür einsetzt?
Boah, das ist eine Frage. was muss es mitbringen? Also ich weiß es nicht, es muss einen guten Nährboden haben. Irgendwie. Es ist ja halt irgendwie meine Heimat und ich empfinde es persönlich wirklich so, dass es in der Wahrnehmung nicht so wahrgenommen wird, was hier vor Ort sozusagen passiert und dass wir eben mehr sind, außer nur ein Tourismusland. Aber am Ende des Tages ist ja egal, ich möchte ja am Ende, ich suche Mitarbeiter, ich möchte irgendwie bei uns gut essen, ich möchte mich gut austauschen, ich möchte Kultur erleben und so und möchte nicht dafür immer unbedingt nur in die Stadt fahren. Und ich möchte einfach dafür werben, dass es hier viele Möglichkeiten gibt, sich dort selbst zu verwirklichen, egal auf welcher Ebene. Und je mehr wir in unserem Bundesland sozusagen auch an Menschen haben, auch an kreativen Menschen sozusagen, oder egal wer, also jeder Mensch hat aus meiner Sicht, ist kreativ auf seine Art und Weise. Und jeder, der Bock hat, sich einzubringen, deswegen versuche ich da immer die Fahne hochzuhalten und freue mich über Projekte aus MV, die zeigen, was das auch für ein cooler Landstrich hier ist. So, weil ich meine, Berlin brauche ich nicht erzählen, dass es cool ist. So, ne? Das ist, die Story ist klar. Aber ich weiß nicht, wenn ich sie für MV erzählen kann, dann mache ich das gerne. Und zumal ich auch dazu sagen muss, ich hatte auch immer für mich, ich habe immer nur positive Erlebnisse hier. So, ne? Also klar haben wir unsere Herausforderungen, unsere Probleme auch im Land, so, aber man muss auch mal selber sehen, was kann ich dafür tun, damit diese Dinge weniger werden. Und wenn man denn damit Erfolg hat, und ich habe immer gesagt, so wer es in MV schafft, schafft es überall. Ist immer, weißt du, das ist auch so, keine Ahnung, ich meine letztendlich, ich weiß es nicht, wenn du als Medienunternehmen oder Marketingunternehmen sozusagen dich an den Hotspots von vielen Marketingunternehmen oder so Hotspots halt Standorte setzt, dann denke ich immer, ist es manchmal einfacher, als wenn du es quasi versuchst dort, wo man es nicht erwartet. Aber genau das ist aus meiner Sicht oftmals auch die Chance, dass du da mehr auffällst, als wenn du in dem Hotspot wie Berlin quasi eine Agentur gründest. Weil ich weiß nicht, wie viele Agenturen Berlin hat, aber in MV, also auf jeden Fall in MV nicht ganz so viele. So, und davon mal abgesehen, ich glaube, gute Arbeit kann man überall gebrauchen. Und wenn man dann noch es ist einfach so eine Verkettung von ganz vielen Umständen. So, ne? Also du musst dich wohlfühlen, du musst da gerne leben wollen und wenn du das tust, dann und wir dazu beitragen können, dass es hier am Ende auch noch andere Leute begeistert, dann machen wir das natürlich.
Genau, und da kommen wir auch schon wieder zum Thema Digitalisierung, weil eigentlich ist es ja wurscht, wo du sitzt und diese tolle Arbeit machst, gerade jetzt in deinem Bereich. Und in Berlin ist ja auch nicht alles gerade toll und ich sag mal, Agentur ist ja hier auch nicht gleich Agentur, ja?
Ja, ja.
Erklär uns doch mal bitte oder verrate uns doch noch mal bitte, was Eiscreme und Schlagzeug und kreatives Arbeiten gemeinsam haben, weil sie, glaube ich, immer deinen Alltag bestimmen. Gibt es eine Gemeinsamkeit? Das würde mich mal interessieren.
Also ich meine, zwischen Schlagzeug und Eiscreme, weiß ich nicht, da musste ich schon, glaube ich, sehr kreative Brücke schlagen. Aber ich würde sagen, also die Idee des Eises ist ja daraus entstanden, dass wir irgendwie, wenn du Dienstleister bist für andere Unternehmen, hast du irgendwann auch Bock, was Eigenes zu machen, wo dir auch wieder kein Kunde reinredet sozusagen. Also das heißt, du hast da Bock, was selber zu machen. Wir kommen nur vom Land, wir kamen immer gut an Lebensmittel ran und so. Und auch Franzi und ich, also meine Lebensgefährtin sozusagen, wir haben beide unabhängig voneinander mal ein Jahr in Australien gelebt und so und haben da einfach auch nochmal einen ganz anderen Blick auf verschiedene Dinge. Und da haben wir aber auch so leckeres Sorbet gegessen zum Beispiel. So. Und das war, und hier
gab es das beste halt, Eis eures Lebens, oder? Das habe ich mal gehört.
Ob es das beste Eis unseres Lebens war, kann
ich jetzt nicht sagen. Hat sie gesagt.
Ja, dann, wenn sie das sagt, dann wird es so gewesen sein. Aber es war auf jeden Fall echt richtig gut. Und dann Ja, und dann denkt man drüber nach und kommt darauf und sagt so, na, was gibt's denn im Eisbereich? Und ich habe halt so eine Zeit lang immer auf eBay Kleinanzeigen so rumgeguckt, was gibt's hier so in der Region, ne? Wie man das manchmal so macht. Und da bin ich auf so ein altes Eisfahrrad gestoßen. Und da habe ich gedacht, du, lass uns mal mit dem Thema Eis beschäftigen. Ja, und dann kam man darauf, dass halt, es gibt halt italienisches Eis und es gibt halt, also es war vor 5 Jahren, ne? Muss man dazu sagen. Weil heute sind ja Eismanufakturen, ist ja irgendwie jede Werbeagentur, habe ich das Gefühl, hat jetzt heute noch eine Eismanufaktur oder produziert Gin.
Also oder Burger, Veggie-Burger in Berlin.
Oder Burger, genau. Ja. So, und das heißt, es war schon, da war das eben noch nicht so verbreitet. Oder man hatte da nicht so den Fokus drauf, wie auch immer. Und und da haben wir halt eine Lücke gesehen zwischen dem Italiener, zwischen dem Softeis und zwischen dem Industrieeis. So, und dass wir sagen, ja, es gibt eigentlich, ich sag mal, gab es zumindest zu dem Zeitpunkt bei uns auch in der Region kein gutes, handgemachtes Eis, was nur aus natürlichen Zutaten besteht, was du eben abgepackt zu kaufen kriegst, also was quasi im Laden stehen könnte.
Ja.
Ja, und dann haben wir eben gesagt, naja, dann haben wir uns auch mit Lebensmitteln, weil wir selber beschäftigen uns da viel mit guten Lebensmitteln, weil wir eben da Bock haben, ein gutes Zeug zu essen. Und haben dann immer geschehen, was da eigentlich in dem Eis alles so drin ist als Dessert. Und dann haben wir gesagt, nö, dann lass uns versuchen, ein leckeres Eis hinzubekommen, ohne irgendwelchen künstlichen Kram, der da nicht reingehört. Also man muss ja mal wissen, wenn man von, also viele sprechen ja auch schon mittlerweile von natürlichem Eis, aber natürlich bedeutet dann auch, die können ja natürliche Aromen verwenden, sie könnten natürliche Bindemittel verwenden und so weiter und so weiter. Ja. Und das machen wir alles nicht. Also wir verzichten auf alles das, was nicht in so ein Lebensmittel gehört. Und das hat uns sozusagen auch so einen Markt für viele geöffnet, die einfach Unverträglichkeiten haben gegen verschiedene, keine Ahnung, Verdickungsmittel wie Johannesbrotkernmehl und sowas haben wir halt alles nicht drin. Mhm. Und haben dann eben festgestellt, ey, das gelingt uns ja irgendwie, das kriegen wir irgendwie hin und das schmeckt dann auch sogar gut. Und die Connection ist dann einfach am Ende des Tages, also unser Eis heißt ja Jekyll und Heidi. Und wir produzieren unter anderem zum Beispiel Eis für Unternehmen. So, also wir haben im letzten Jahr ein Eis für die Telekom gemacht oder Eis für Maschinenbauunternehmen, also die das für ihre Mitarbeiter anbieten und so. Und das ist sozusagen wie so ein Eis als Werbemittel zu benutzen. Und da hätte man, glaube ich, eine Brücke, die man schlagen könnte. Und am Ende des Tages ist ja, weißt du ja selber, du arbeitest ja in einem Startup, das Produkt ist mittlerweile, ich sag mal, maximal vielleicht noch 50% wert. Der andere 50% sind halt Marketing. Wenn du das irgendwo, das war dann auch, glaube ich, unser Glück, dass wir dann da einen ganz guten Job gemacht haben. Aber auch ein Risiko. Weil wenn das Eis nicht läuft, dann sagt sich doch ein Kunde, wenn die nicht mehr ihr eigenes Produkt an den Markt kriegen, wie wollen die denn uns beraten? So, ne? Also das ist mir aber auch erst später oder uns auch erst später eingefallen, dass es ja auch ein Riesenrisiko war.
Ja,
Aber tja, wie das immer so ist, wir starten erstmal und gucken dann, was passiert.
So. Und, genau, und ich glaube, ihr wart das schon mehrere Jahre in Folge auf der Grünen Woche, glaube ich. Ne?
Genau.
Ja, das habe ich gesehen.
Genau.
Und genau, Jekyll und Heidi heißt ihr. Und ich habe mal gelesen, ich weiß gar nicht, ob das stimmt, Jekyll steht für die Kalorienbomben und Heidi für die leichten Sorten, also für das Sorbet, sag ich mal. Stimmt das, ja?
Genau, also das war mal so die Grund. Also kommt ja von Jekyll und Hyde und das Gute und das Gute und das Böse.
In einer Person,
genau, in einer Person. Und da haben wir mal gesagt, dass die Jekyll-Sorten sozusagen, die sind sowas wie, keine Ahnung, Schokosahne-Likör oder Cookie oder so, wo es jetzt nicht um die letzte Kalorien geht, wobei wir immer zuckerreduziertes Eis haben, aber trotzdem sind das eben, und die Heidi-Sorten sind eben sowas wie Avocado, Limette Kokos oder Orangensorbet oder Himbeer, so, also das sind halt die leichten Sorten und das war, das ist so, ja.
Ich dachte, du bringst ein bisschen was mit, aber gut, warten wir mal auf die richtigen warmen Tage. Ich habe tatsächlich eine Eisidee, eine Eissortenidee.
Schieß los.
Es gibt wahrscheinlich bald Mats ab Eis bei euch und zwar Cola-Eis mit Kürbiskernöl und Pistazien.
Also, okay.
Das
also
wird der Renner. Ich sag's euch, das wird der Renner.
Über Cola habe ich schon mal nachgedacht tatsächlich.
Nicht Cola, sorry, Kohle.
Kohle, ach so, haben wir. Also wir haben ja Aktivkohle quasi, ein Aktiv Black Beauty heißt es bei uns.
Black Beauty, ach so, ich stand bloß nicht drauf, dass es Kohle ist. Ich dachte mir, okay, wer weiß, perfekt.
Ja, das ist Kohle, dann haben wir auch Pistazieneis und mit Kürbiskernöl haben wir noch nichts, aber ja, also wir haben schon ein paar abgefahrene Sorten wie Hanf oder Hanf, Black Beauty ist schon, ja, das sind schon so die abgefahreneren Dinge.
Sehr cool.
Eierlikör.
Genau.
Ja.
Und,
Mojito-Eis haben wir.
Mojito habe ich auch gesehen, da muss ich auch ein bisschen schmunzeln, genau. Also ich sage jetzt mal alles nach meinem Geschmack.
Ja.
Alles nach meinem Geschmack. Und ihr produziert ja auch Eis ohne Filifanz. Ich glaube, das steht darauf bei Jekyll und Heidi auf eurer Homepage. Welchen Filifanz bräuchte es denn, das geht so ein bisschen zur Frage davor, um euch aus Mecklenburg-Vorpommern zu locken? Würde es irgendetwas geben, wo wir sagen, okay, wenn diese Rahmenbedingungen vorhanden wären, würden wir, ich sage jetzt mal, unsere Sachen packen und ein Flächenland verlassen?
Also komplett verlassen oder meinst du nur expandieren?
Ach, beides finde ich interessant.
Okay, also wir haben ja Eis, wir liefern ja Eis auch nach München, wir liefern Eis nach Potsdam, wir liefern Eis nach Berlin, glaube ich auch. Aber wir haben ja jetzt sozusagen, planen ja unseren ersten eigenen Laden. Also wir haben ja, man muss eben wissen, wir haben, das ist ähnlich wie das Langnese macht sozusagen, also wir haben Truhen oder Kühlschränke, die wir bei, keine Ahnung, Bioläden, Hofläden, Regionalläden, Cafés, Restaurants, Edikas reinstellen und die verkaufen das dann quasi. Das Eis am Stiel und Eis im Becher, abgepackt. Und jetzt machen wir unseren eigenen Laden, weil die Leute mal nach einem eigenen Laden fragen und den bauen wir uns bei uns in unserem Heimatdorf Penzlin, wo wir quasi beide auch zur Schule gegangen sind.
Es ist ein Städel, oder?
Also eine Kleinstadt, 3000 Einwohner. Ist eine Kleinstadt.
Ist das tatsächlich das alte Bahnhofsgebäude?
Genau, ja. Ah. Da, wo wir immer die mit den Bussen abgefahren
ausgestiegen sind. Ausgestiegen sind, richtig.
Genau, und da bauen wir uns quasi so eine gläserne Eismanufaktur rein mit Kaffee, selbstgemachten Kuchen und so. Und das wird so unsere Blaupause, um zu gucken, wie das funktioniert und dann, wer weiß, vielleicht kommen wir dann auch schon in die Großstadt, wenn das Konzept aufgeht. Ja, also um den Laden zu verlassen, also um das Bundesland zu verlassen, ich glaube, da führt jetzt nichts. Also wir kriegen ja unsere Zutaten auch aus der Region, also viele Zutaten mittlerweile schon, angefangen von Milch also für die nicht-veganen Sorten natürlich Milch, für die veganen Sorten haben wir keine Milch aus der Region. die Erdbeeren, die Blaubeeren, also wir kriegen echt schon wirklich viel, die Eier aus der Region, den Honig und naja, alle so eine Sachen. Und das wollen wir auch noch weiter ausbauen. Und demnächst vielleicht sogar Zucker und deswegen haben wir da auch keine Ambition, irgendwie das Land zu verlassen, weil wir einfach dort landwirtschaftlich und was unsere Produkte dabei betrifft, da irgendwie auszulagern. Es sei denn, es ist nicht anders möglich, dort woanders sozusagen produzieren zu müssen, um den anderen Markt zu erobern, aber erstmal ist das für uns einfach keine Option.
Ein schönes Sinnbild, ihr seid fest in Mecklenburg-Vorpommern verwurzelt und die Erfolgsgeschichte bleibt dort. Finde ich super.
Genau.
Finde ich super. Ich komme tatsächlich schon zu meiner letzten Frage und das, lieber Martin, ist eine Frage, die habe ich allen bisher gestellt. Also die letzte Frage ist immer gleich.
Ja.
Und du darfst mich jetzt quasi beeindrucken und du darfst dir aber auch was ausdenken. Wenn ich dich jetzt nach deiner letzten guten Tat fragen würde, was würdest du mir gerne erzählen? Konjunktiv. Könnte, würde, kannst, male groß. Also, liebe Gäste, ihr könnt Martin gerade nicht sehen. Er hat die Stirn gerunzelt, hat die Hände über den Kopf geschlagen und hat sich...
Die letzte gute Tat, also wenn ich es auf aktuelle Thema beziehen würde. Also es gibt eigentlich zwei. Also es wäre auf der einen Seite total cool, wenn wir es schaffen, die... es gibt zwei Themen. Einmal ist es das Disco-Thema, einmal ist es das Jekyll und Heidi-Thema. Wenn wir es schaffen würden, die Kleinstproduzenten, die wir hier im Land haben, zu Jekyll und Heidi, die Wertschöpfung sozusagen so zu erhöhen, dass wir dort viele regionale Produzenten, die es hier gibt, Kleinstproduzenten dort bei uns andocken könnten und denen dazu verhelfen, sozusagen ihre Produkte ins Land weiterzutragen. Das wäre halt total toll, weil ich bin der Meinung, dass in den Bereich Lebensmittel einfach noch viel zu wenig darüber nachgedacht wird, was esse ich eigentlich, woher kommt es und ich mich mit dem Thema mal wirklich intensiv beschäftige. Also auch intensiv heißt, ich schaue mir das auch mal an, wo es herkommt. Das ist das eine. Und das andere wäre, was das Disco-Thema anbetrifft, also wirklich, wenn man einen kleinen Schritt dazu beitragen könnte, dass man dazu beigetragen hätte, die Bildung voranzubringen, ein Stück weit in unserem Land sozusagen, dann würde mich das schon stolz machen, ja. Und das einfach immer mit No-Business-Hintergrund so, ne? Also klar darf man auch nicht verheimlichen, sowas bringt Aufmerksamkeit und wenn man selbstständig ist und Aufmerksamkeit bekommt, ist es auch, glaube ich, nicht verkehrt, wenn man davon dann auch in gewisser Weise profitiert, aber diese Themen sind wirklich also, ja, die sind einfach intrinsisch motiviert und da ist es einfach ideologisch für mich oder ideell Das muss ich dann nochmal sagen, das wäre halt wirklich cool, weil ich daran glaube, dass wenn es vielen gut geht, uns am Ende im Einzelnen als Individuum auch gut geht. Und deswegen denke ich, wenn das sind die Sachen, wo ich auch glaube, aktiv dran teilhaben zu können und das auch mit zu befeuern. Ja.
Was soll ich dem noch hinzufügen? Liebe Zuhörer, alle sind platt und sagen sich, was für ein Mann, was für ein Unternehmer. Es ist, ich muss sagen, guck mal, wir sind schon zwei
fast Punktlandung.
Perfekte Manager. Genau, ich wollte gerade sagen, Punktlandung tatsächlich. Noch 3 Minuten haben wir. Die möchte ich gerne auch noch füllen. Also erstmal vielen, vielen Dank für die super ausführlichen Fragen. Und ich glaube, wir haben dich als, ach komm, wir sagen Unternehmer des Jahrzehnts kennengelernt. Tatsächlich eine Erfolgsgeschichte aus Mecklenburg-Vorpommern. Und tatsächlich wissen viele, also klar, meine Mutter hatte ich jetzt auch, weiß ich nicht, 20 Jahre, 16 Jahre nicht gesehen. Ich glaube, wahrscheinlich auch das letzte Mal auf der Abiturfeier. Sie meinte, Martin, der macht doch dieses Eis jetzt, oder? Ich so, ja, der macht dieses Eis. Also das ist tatsächlich schon Land bekannt. Und was ich halt immer zum Schluss mache, ist, lieber Martin, weil das Konzept ist ja vom Mats ab, es kommt zu Fragen oder es gibt Fragen, die vorher noch nie gestellt wurden. Falls es doch ein paar Fragen gibt oder wenn du mit Fragen von meiner Seite aus nicht zufrieden warst, darfst du dir etwas aussuchen, was ich machen soll, wie ich mich engagieren soll, machen wir vielleicht was zusammen. Falls es doch was gibt, sag es.
Also deine Aussage bezog sich ja darauf, wenn was nicht richtig gepasst hat, ob du dich engagieren sollst. Also ich glaube, das Engagement auch von deiner Seite aus, ich sag mal, Leute aufs Podium zu heben, von denen du selber, die dich selber irgendwie vielleicht, die du selber magst oder von denen du irgendwie einen positiven Eindruck hast, das ist ja erstmal schon cool, glaube ich. Und da das ja auch, ich sag mal, auch wenn du ein 12-köpfiges Team hast, die aber alle ehrenamtlich nicht arbeiten, die du das quasi in Personalunion machst, ich glaube, das ist schon ganz gut. Und ich glaube auch mal den Scheinwerfer auf Leute zu richten, die vielleicht aus ganz unterschiedlichen Perspektiven Dinge erzählen, das ist schon, glaube ich, das ist schon gut genug, denke ich jetzt erstmal. Also da muss man nicht irgendwie jetzt 50 Euro an irgendeinen, weiß nicht, Kinderhilfswerk spenden. Das ist auch total toll und hilft ihnen auch um Gottes Willen, ne? Will ich nicht kleinreden, aber ich glaube, am Ende ist es gut, dass man auch in der heutigen Zeit Menschen irgendwie findet, die entdeckt und mit denen sich austauscht und ja, also ich glaube, da kann man schon viele Leute inspirieren und dazu bringen, bestimmte Dinge vielleicht sich mehr Gedanken zu machen oder irgendwo mitzuhelfen und mitzuwirken.
So. In der Tat. Und ich denke, das ist auch mein Beitrag gewesen. Meine gute Tat ist auch, über ehemalige Schulkameraden und Schulfreunde zu sprechen. Beziehungsweise auch diese Folge verstehe ich auch als Liebeserklärung an mein Heimatland Mecklenburg-Vorpommern. Und du, vielleicht machen wir mal was oder mache ich mal was im Bereich Podcast für eure Disco.
Ja, können also wir mal gerne. Wir sind zu allen Schandtaten bereit. Also wenn es da was gibt, dann gerne.
Bin ich dabei. Perfekt.
Und es zeigt ja auch eine letzte Sache noch, und es zeigt ja auch, da du ja auch sozusagen, du kommst ja auch aus einem ganz unterschiedlichen Kontext sozusagen, aber das, was ja meine Eingangsthese war ja, dass in jedem Menschen irgendwie ein Stück Kreativität steckt. Und ich glaube, dass man das auch nochmal hervorheben sollte und dass man das auch nicht unterschätzen darf, wie wichtig Kreativwirtschaft. Und damit höre ich jetzt auch endlich auf mit der Propaganda für verschiedene Branchen, dass aber auch mittlerweile eben die Kreativwirtschaft auch einer der Innovationstreiber in unserem Land ist. Zeigt es ja auch gerade an solchen Formaten, die da entstehen, die eigentlich aus einem völlig anderen Kontext entstehen. Und dann ist da wirklich, entsteht da was Cooles. Das freut mich und das kann ich auch nur weiter unterstützen.
Perfekt. Was für ein Schlusswort. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, obwohl man sagt ja jetzt ZuhörerInnen, es hat mich sehr gefreut, dass ihr heute wieder mit dabei seid, und wenn ihr mehr über die Disco und alles andere erfahren wollt, ja, sucht einfach nach Martin Horst, Jekyll und Hyde, 13 Grad, Cross-Media-Agentur und alles Mögliche. Und natürlich Mats ab, dort überall, wo es gute Podcasts gibt, also Spotify, iTunes, Apple Podcasts, dieser, bald auch auf YouTube, die stellen sich noch ein bisschen an, da gehe ich gleich nochmal in die Diskussion und... Danke für die Gastfreundschaft. Wir hören, wir lesen. Lieber Martin, ich sag mal vielen Dank, alles Gute und bye bye.
Vielen Dank.
Hallimballim.
Jo.
Mann, du bist gefeuert.
Ich war noch in der Probe.
Mats ab.